Das Schwere leicht gesagt, der Podcast rund um Trauer am Arbeitsplatz. Wir sind das Ingenieurbüro Heinke Bethler, Arbeitssicherheit und betriebliches Gesundheitsmanagement. Erprobte Handlungsleitfäden für Ihre Führungskräfte im Trauerfall. Mein Name ist Stefan Hund. Und jetzt starten wir mit der heutigen Folge. Junge Lehrerinnen und Lehrer sind dringend gesucht, egal wo ich hingucke, egal in welches Bundesland. Aber wie ist das, wenn eine Lehrerin in erster Linie, eine junge Lehrerin, nach einer Fehlgeburt unmittelbar wieder vor einer Grundschulklasse stehen muss? Ich kenne das aus eigener Erfahrung. In dem Fall war ich nicht die Lehrerin, sondern der Religionslehrer. In dem Fall ging es um meine Nichte, aber das war auch nicht leichter. Darum geht es in der heutigen Folge. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trauer am Arbeitsplatz, das Schwere leicht gesagt. Und ja, ich habe schon gesagt, um was es heute geht, und ich habe mir heute eine wirkliche Fachfrau eingeladen, nämlich Sabine Tiedemann-Zöller. Und du bist einerseits Realschullehrerin, du kennst diese Situation auch aus eigener Erfahrung, da kommen wir nachher noch dazu. Am Tag danach oder ein paar Tage danach wieder vor der Grundschulklasse oder Realschulklasse zu stehen und zu denken, Moment, das könnte ja auch mein Kind sein. Ja, und wenn ich mir die Statistik angucke, wie viele Lehrerinnen in erster Linie in den ersten Jahren dienstunfähig werden deswegen, beziehungsweise solange sie noch nicht 5 Jahre verbeamtet sind, dann werden sie eben halt so aus dem Schuldienst rausgelotst, wenn sie dann eben halt mit der Situation nicht können. Darum geht's heute. Und ja, liebe Sabina, herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du da bist.
Hallo Stefan, schön, dass ich hier sein darf.
Du hast eine ganz besondere Stelle, die gibt's nur einmal in Deutschland, nämlich in Baden-Württemberg. Und dort bist du die Fachfrau, die Landesstelle für früher Kindstod. Das heißt, also ich gehe mal davon aus, wir reden über Fehlgeburt, wir reden über Totgeburt und wir reden über Sitz. Also wenn die Kinder im ersten Lebensjahr sterben. Und arbeitest an der Stelle, an der Schnittstelle zwischen Trauerarbeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite Bildung. Und ja, ich hoffe mal, dass es da auch eine strukturelle Veränderung gibt, denn sonst nutzen die ganzen Werbeplakate für die neuen Lehrer nichts. Wenn man an dieser Stelle einen vor den Kopf bekommt, bleibt man nicht. Wie hat dich eigentlich dieses Thema gefunden?
Dieses Thema hat mich durch unseren Sohn Tristan gefunden. Tristan starb in der 17. Schwangerschaftswoche. Das ist mittlerweile 3 Jahre her. Und mein Mann und ich sind in ein Loch gefallen. Und wir wussten nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Wir haben uns schlecht informiert gefühlt. Wir haben uns schlecht aufgefangen gefühlt. Und das war der Startschuss. Unser Sohn war der Startschuss, um mich auf diesen Weg aufzumachen, ohne zu wissen, wohin er führen wird.
Ja, aber du bist an dieser Stelle wirklich die Einzige in Deutschland, auch gerade für die Berufsgruppe der Lehrerinnen und Lehrer, die an dieser Stelle mit Ahnung und wirklich auch mit Feldkenntnis in die Situation reingeht.
Es ist aus einer Selbsthilfegruppe entstanden, aus der eigenen Betroffenheit. Aber ich habe sehr schnell festgestellt, dass es nicht an Begleitung fehlt. Es fehlt auch nicht an Unterstützungsangeboten, sondern wir sprechen von einem strukturellen Problem. Und wenn du jetzt gerade auf die vielen Lehrerinnen und Lehrer ansprichst, es ist einfach so, dass das Thema Krisen an Schulen, es gibt Es gibt Handlungsempfehlungen für Krisen. Es gibt Handlungsempfehlungen, was ich mache, wenn eine Schülerin beispielsweise verstirbt. Aber es gibt nichts, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer in eine Krise gerät. Und das muss nicht mal Trauer sein. Das muss nicht mal durch einen Todesfall sein. Es gibt ja auch ganz viele andere persönliche Krisen. Kinderwunschbehandlung, pflegende Eltern etc. Aber das ist nicht vorgesehen oder man hat sich offenbar noch nicht genug Gedanken darüber gemacht.
Das mal böse oder es gibt zu viel Lehrer.
Richtig. Und das ist tatsächlich auch was, was ich auch wirklich anprange. Wenn wir über Lehrermangel sprechen, wenn wir über Quereinsteiger sprechen, die wir irgendwie in den Schuldienst holen wollen, dann sollten wir uns erstmal anschauen, wie geht es unseren Lehrerinnen und Lehrern in der Schule überhaupt. Und nach dem, was ich jetzt im vergangenen Jahr auch über die Landesstelle Früher Kindstod gesehen habe, muss ich sagen, das ist sehr ausbaufähig.
Ja, zumal ist es die Spitze eines Eisberges. Im Vorfeld zu unserem Gespräch hier habe ich mich einfach auch mal unter denjenigen hier in der, ich wohne ja hier im Norden von Baden-Württemberg, direkt an der hessischen Grenze, habe ich mich einfach mal ruminformiert, wer weiß denn, dass es diese Stelle gibt. Und das ist, gelinde gesagt, etwas überschaubar gewesen.
Ja.
Ja. Aber ich vermute mal, du hast im letzten Jahr kein Däumchen gedreht, sondern wie war denn bisher die Anfrage? Und wie sind die in erster Linie wahrscheinlich Frauen auf dich zugekommen?
Allein im vergangenen Jahr kamen 23 Lehrerinnen auf uns zu. Und diese 23 Lehrerinnen, die kommen alle aus dem Großraum Karlsruhe. Also die kommen nicht aus ganz Baden-Württemberg, sondern wir haben hier vor allem Lehrerinnen aus dem Großraum Karlsruhe gesehen. Wenn man das jetzt auf ganz Baden-Württemberg oder Deutschland hochrechnet, das ist ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Da sprechen wir von vielen Lehrerinnen.
Ja.
Und in unserem Fall ging es jetzt dann tatsächlich nur in Anführungszeichen um die Begleitung oder vor allem auch um den Einstieg, um die Wiedereingliederung in den Schuldienst nach Fehlgeburt, nach Totgeburt oder nach Sitz. Aber wenn man sich diese Zahl alleine anschaut, dann kann man sich vorstellen, wie viele Lehrerinnen es betrifft, die von einer persönlichen Krise betroffen sind und aus welchen Gründen auch immer dann nicht mehr in den Schuldienst wieder eingegliedert werden können. Und das ist ein strukturelles Problem.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das eine ist die ist das Persönliche. Da kommen wir auch gleich nochmal hin. Aber klar, die Struktur, wenn ich einfach überlege, im letzten Sommer wurde ja das Gesetz geändert. Es gibt mehr Freistellung nach einer Fehlgeburt. Ist es damit eigentlich gelöst worden?
Nein. Also du hast recht. Seit letztem Jahr gibt es den gestaffelten Mutterschutz. Das ist auch gut und richtig so ab der 13. Schwangerschaftswoche. Die Gesetze, generell Gesetze, sind gut und wichtig, aber man muss eben auch wissen, wie man sie umsetzen muss und soll. Und da haben wir im Rahmen der Landesstelle viele, viele Kontaktanfragen, weil viele Personalabteilungen oder auch Krankenkassen eben nicht wissen, wie man dieses neue Mutterschutzgesetz überhaupt umsetzt. Ein Beispiel. Und das ist jetzt, das ist mir auch wirklich wichtig, das heute hier zu nennen, weil das ist etwas, das wissen ganz viele nicht, obwohl das Gesetz vor einem Jahr, vor über einem Jahr mittlerweile in Kraft getreten ist. Mutterschutz nach Totgeburt. Also von Totgeburt spricht man, wenn das Kind ab der 24. Schwangerschaftswoche tot auf die Welt gekommen ist oder ab 500 Gramm. Und da greifen die 14 Wochen Mutterschutz, egal wie. Da gibt es kein Rumgerechne mehr nach oben oder nach unten. Es sind 14 Wochen, Punkt. Und das wissen viele einfach noch nicht. Und das ist auch ein ganz großes Thema, wo ich ganz oft einfach mit dem Kopf schütteln muss. Es ist wichtig, dass es die Gesetze gibt, aber es muss sich einfach auch jemand darum kümmern, dass das auch überall ankommt. Es kann am Ende nicht sein, dass betroffene Eltern, betroffene Großeltern googeln müssen, sich mühsam informieren müssen über die Gesetzeslage.
Ob dein trauernder Mitarbeiter bald kündigt, das entscheiden die ersten Reaktionen deiner Führungskraft und das in den ersten 3 Minuten. Willst du ruhiger schlafen? Dann abonniere unseren Newsletter auf trauermanager.de. Werde jetzt aktiv. Zumal in der Situation hast du dafür, glaube ich, keinen Kopf.
Richtig.
Oder? Ja.
Nee, absolut nicht. Also die meisten sind in einer absoluten Ausnahmesituation. Man muss sich vorstellen, wir sehen vor allem die Paare, die zu einer Routineuntersuchung zum Gynäkologen gehen und dort den Satz hören, es tut mir leid, ich kann keinen Herzschlag mehr feststellen. Mhm. Darauf kann man sich nicht vorbereiten und darauf will man sich auch nicht vorbereiten. Und während sich die Welt erbarmungslos weiterdreht, bleibt die eigene einfach stehen.
Ja, ich habe ja fast 6 Jahre als Klinikpfarrer gearbeitet an einem Großklinikum. Und wenn die Kollegin, deren Bereich das in erster Linie war, ich denke, von Frau zu Frau geht da manches einfacher. Wenn die Kollegin nicht da war, habe ich sie vertreten und hatte dann mit den Familien Kontakt. Ja. Und meine eigene Nichte war auch mit 7 Monaten auf die Welt gekommen und hat 3 Stunden gelebt. Also ich weiß, von was ich an der Stelle rede.
Ja. Und ich glaube, wenn man das auch einmal selbst durchmachen musste, dann ist der Blick natürlich auch ein anderer und geschärft. Und nichtsdestotrotz kann man so manches auch lernen. Handlungssicherheit ist für mich da immer das ganz große Stichwort. Mhm. Es geht nicht darum, weil hier hören ja jetzt heute auch viele Führungskräfte zu. Es geht nicht darum, dass ich zum ausgebildeten Trauerbegleiter werde. Es geht darum, dass ich Handlungssicherheit bekomme. Und das gehört einfach in jedes Unternehmen, in jede Institution, in jede Schule.
Ja, deshalb haben wir ja mit dem Trauermanager wirklich auch Handlungsleitfäden, unter anderem eben halt zum Thema Fehl- oder Totgeburt. Was sage ich denn als Führungskraft? Beziehungsweise ich weiß nicht, wie das an dieser Stelle in der Schule ist. Ich komme ja hier auch von der Arbeitssicherheit her und normalerweise muss ja dann direkt eine Gefährdungsbeurteilung nach dem Mutterschutzgesetz gemacht werden. Und ich weiß nicht, inwieweit das in allen Schulen gemacht wird. Aber wir sagen an dieser Stelle immer wieder der Führungskraft, in dem Moment, wo Ihre schwangere Mitarbeiterin rausgeht, überlegen Sie sich bitte 3 Dinge, die Sie dieser schwangeren Mitarbeiterin sagen würden, sollte es anders verlaufen. Damit haben wir kein Omen oder sonst irgendetwas, sondern damit haben wir wirklich eine Vorbereitung, damit eben halt nachher nicht aus Not heraus geschwiegen wird oder einer rausgehauen wird, der alle umhaut. Ja.
Ja, und speziell bei Fehlgeburten oder auch Totgeburten, die Kinder, das sind die unsichtbaren Kinder unserer Gesellschaft, so nenne ich das Ganze wirklich liebevoll auch, weil diese Kinder wurden oftmals von der Gesellschaft, von vielen Menschen nicht gesehen. Maximal Mama, Papa, vielleicht auch noch die Großeltern, vielleicht die Geschwisterkinder, das medizinische Fachpersonal, aber viel mehr sehen diese Kinder nicht. Und das macht es natürlich auch für das Umfeld schwieriger. Und ich sehe auch da, man sollte das Umfeld nicht verurteilen, Manche wissen es einfach nicht besser, aber Aufklärung und Sensibilisierung, das ist einfach präventiv und das ist das, was wir brauchen.
Ja, zumal uns an vielen Stellen einfach auch die Worte, die Rituale abhanden gekommen sind. Und in der Klinik hatte ich es immer wieder auch, dass Familien einfach gesagt haben, wir würden gerne einfach noch ein Foto haben von unserem Kind, was jetzt leider in der Form nicht mit nach Hause kommen kann. Aber wir brauchen eine Erinnerung auch für uns selbst. Und da hatte ich von dir letzte Woche oder vorletzte Woche auch etwas gesehen. Da gibt es ja auch in manchen wahrscheinlich Schulen so eine Bilderwand, unsere Kinder.
Ja.
Und für mich ist ganz klar, in dem Moment, wo jemand Vater oder Mutter geworden ist, dann hängt das nicht daran, ob das Kind jetzt lebt oder nicht lebt. Ja. Jemand ist Vater oder Mutter geworden. Und dann der Punkt, darf dieses Bild aufgehängt werden?
Das ist eigentlich ganz wichtig. Aber wenn man jetzt bedenkt, wenn beispielsweise die Oma verstirbt, dann habe ich wahrscheinlich ganz viele tolle Fotos aus dem Urlaub, von Geburtstagen und Ähnlichem. Wenn ein Kind so früh verstirbt, dann habe ich nur das Foto eines verstorbenen Kindes. Und auch wenn man diesem Kind auf dem Foto meist überhaupt nicht ansieht, dass es tot ist, möchten das viele Arbeitgeber nicht, dass das Foto irgendwo aufgehängt wird oder auch Schulen möchten das nicht oder Ähnliches. Und das ist auch ein Thema, da müssen wir einfach drüber nachdenken. Ich finde, das ist auch ein Thema, darüber muss man aufklären. Diese Eltern, die Familien haben nur dieses eine oder diese wenigen Fotos von ihrem verstorbenen Kind. Sie werden nie ein Foto des ersten Geburtstages haben oder vom ersten Fahrradfahren oder Ähnliches. Und da ist, finde ich, für uns als Gesellschaft auch die Frage, wie möchten wir diese Familien und auch diese Kinder, die verstorbenen Kinder, integrieren? Denn die verstorbenen Kinder haben meist ihren Platz in der Familie. In der Wohnung, im Haus hängen oftmals Fotos des Kindes an der Familienwand oder Ähnliches. Aber viele trauen sich nicht, ihr Kind nach außen zu tragen, weil sie eben auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Zum Beispiel mit dem Satz, nee du, lass mal, ich möchte kein totes Baby sehen. Natürlich möchte keiner ein totes Baby sehen.
Ja.
Und andererseits geht es natürlich hier auch immer um den eigenen Schutz. Ich muss mir selbst auch immer im Klaren darüber sein, was kann ich mir zumuten, was möchte ich mir zumuten. Viele von uns haben einfach ihre eigenen Geschichten, auch im Bereich Tod und Sterben. Viele Geschichten werden nicht nach außen getragen, man sieht es den Menschen nicht an. Und deshalb ist da von beiden Seiten einfach die Sensibilisierung auch wirklich notwendig.
Ich habe früher, als ich noch in der Gemeinde war, einmal im Jahr mit der dritten und vierten Klasse das Thema Totensterben gemacht und habe dann unter anderem auch gefragt, wer hat damit einfach schon Berührung gehabt. Und dann haben mir ganz häufig in erster Linie die Mädchen in der vierten Klasse gesagt, ich hätte auch ein Geschwister. Die wissen das an vielen Stellen. Und interessanterweise, wenn man eine systemische Aufstellung einer Familie macht, gerade dann, wenn es irgendwo knirscht, dann ist es häufig genau das Thema.
Genau, so ist es.
Rolle, oder?
Nein. Also da sage ich, Kinder, die gehen meist viel besser mit dem Tod um als, als wir Erwachsenen. Kinder schauen auch ab. Also es ist auch immer die Frage, was leben wir als Erwachsene, als Eltern vor? Kinder schauen ab. Kinder dürfen an die Hand genommen werden. Sie sollen an die Hand genommen werden. Auch da, wenn die Kinder in schon im Mutterleib versterben, dann es gibt mittlerweile ganz tolle Organisationen, die ehrenamtlich auch in die Klinik kommen und Fotos machen. Und auch da, wenn ich in der Begleitung bin, dann rege ich auch immer an, denkt mal drüber nach, möchtet ihr dem großen Geschwisterkind nicht die kleine Schwester oder den kleinen Bruder vorstellen? Er soll sie kennenlernen und darf auch mit auf das Foto, denn das sind am Ende auch die einzigen Familienbilder, die man hat. Und gerade bei Kindern ist es einfach auch immer schön, das zu beobachten. Ich möchte gern ein Beispiel an der Stelle nennen. Ich hatte eine Begleitung. Ein Kind ist in der 42. Schwangerschaftswoche gestorben, ein Mädchen. Und die große Schwester, 3 Jahre alt, ist ins Krankenhaus gekommen und hat ihre kleine Schwester kennengelernt, hat sie angefasst, hat sie angeschaut und sie hat gesehen, dass ihre kleine Schwester nackte Füße hat. Und dann war es für sie selbstverständlich, auch ihre Strümpfe auszuziehen und da sind ganz tolle Fotos entstanden von diesen kleinen und größeren Kinderfüßen. Also man soll die Kinder an die Hand nehmen, man darf sie einbeziehen, natürlich alles immer kindgerecht. Kinder sind sehr sensibel, sehr feinfühlig, die spüren, wenn etwas nicht stimmt. Übrigens auch bei ihrer Lehrerin. Also auch wenn die Kinder im Unterricht sitzen, die Lehrerin nach persönlicher Krise vor der Klasse steht, die Kinder spüren das.
Klar. Ja. Da braucht keiner was zu sagen. Das merken die Kinder sofort. Wird sofort gespiegelt.
Genau, ja. Und bei Lehrern ist einfach auch ein bisschen das Problem, auch in Bezug auf die Wiedereingliederung. Lehrer stehen unter permanenter Beobachtung. Man betritt um 7 Uhr das Schulgebäude, man ist im Lehrerzimmer unter 50 Kollegen. Man hat immer die Kinder vor sich und hat nie die Chance, einfach einmal durchzuatmen. Man hat nicht die Chance, sich zurückzuziehen, wenn ich plötzlich merke, oh, jetzt geht's mir nicht gut. Eigentlich möchte ich jetzt gerne weinen, aber ich muss es zurückhalten. Und das macht es speziell für Lehrer, die natürlich auch einen verantwortungsvollen Beruf haben, wenn sie natürlich im Schulgebäude, aber auch wenn sie auf Klassenfahrt oder ähnliches sind, sie müssen präsent sein und das die ganze Zeit. Da hat Trauer, da hat persönliche Krise einfach keinen Platz. Noch nicht. Aber wir arbeiten dran.
Mal, dann wird es weggeschoben, weggedrückt. Und wie heißt das lateinische Wort weggedrückt? Depression.
Ja.
Ja.
Richtig.
Und wenn ich dann zu sehr für das Thema weggedrückt und durchgebrannt bin, dann habe ich einen Burnout. Und dann sind wir wieder bei der Anfangsfrage. Wie viel können wir uns leisten, uns nicht um diese Frage zu kümmern?
Mhm. Ja. Und es ist für mich, wenn wir über den Lehrermangel sprechen, dann ist das für mich die zentrale Frage. Nicht können wir Prüfungen anders gestalten, sondern es geht darum, wie können wir die gut ausgebildeten Lehrer, die wir überall haben, wie können wir es schaffen, dass sie gesund bleiben, dass sie auch gesehen werden im Schulalltag, auch mit ihren persönlichen Krisen, dass sie aufgefangen werden. Es braucht auch ein Netz für diese Berufsgruppe.
Ja, ganz klar.
Und da gibt es meiner Meinung nach, da gibt es meiner Meinung nach einfach noch nicht genug.
Das ist noch aus meiner Sicht sehr fromm formuliert. Aus meiner Sicht ist da fast nichts. Uns wird wahrscheinlich niemand von einem Kultusministerium zuhören. Aber alle anderen.
Schade eigentlich.
Ja, aber vielleicht kommt es ja doch dazu. Da wirklich auch Vorsorge zu treffen. Und jetzt möchte ich mit dir auch nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Was wäre für dich so die ersten nachhaltigen Schritte in Richtung da einer, ich sage mal, gesunden Zukunft, nicht nur in irgendeinem BEM-Gespräch zu führen, sondern einfach strukturell schon im Vorfeld zu arbeiten?
Meinst du jetzt strukturell präventiv oder wenn wirklich eine Krise ansteht, dass ich gleich handeln kann und also handlungsfähig
ich
bin
denke,
als Führungskraft?
Das eine wäre wirklich auch, dass klar ist, im Schulamt, wahrscheinlich dann in Stuttgart, wir haben eine solche Stelle für Gesamtbaden-Württemberg. Die hat eine Gruppe in Karlsruhe, eine Gruppe in Stuttgart, eine Gruppe in wo auch immer. Vielleicht auch hier gegen Weinheim. Und da können sich Betroffene hinwenden. Und die Information gibt es direkt, möglicherweise sogar direkt, wenn die Schwangerschaftsmeldung erfolgt. Dass da direkt eine Information da ist. Möglicherweise wird da der ein oder andere erstmal aufschreien nach dem Motto, von was redet ihr? Macht doch die Leute uns nicht kirre. Aber schlimmer ist es, nicht vorbereitet zu sein. Aus meiner Sicht.
Genau, also im Moment gibt es ja noch uns für Baden-Württemberg. Mhm. Und ich fände es auch sehr gut, wenn das Kultusministerium jetzt sagen würde, es gibt die Landesstelle Früher Kindstod Baden-Württemberg. Mhm. Schaut euch das mal an, evaluiert das Ganze auch. Wie viele Lehrerinnen melden sich denn? Aber dass man auch wirklich proaktiv, das kann über die Regierungspräsidien gehen, das kann über die Schulämter gehen, dass man Schwangeren, wenn man das aber noch nicht möchte, dass man zumindest den Mamas, die sich dann nach Fehlgeburt, Totgeburt und Ähnlichem melden, weil den Mutterschutz gibt es und es wird erfasst. Also das heißt, man weiß auch, wer jetzt zu Hause ist nach einer Fehlgeburt, dass man denen auf direktem Weg die Information gibt, gerne auch mit einer Karte. Es tut uns sehr leid, dass Ihr Kind gestorben ist. Hier finden Sie Hilfe.
Genau.
Und jetzt gibt es dann vielleicht die, die nehmen die Hilfe an, die brauchen diese Unterstützung und andere auch wieder nicht. Aber es braucht da eine Struktur, um die vielen Lehrerinnen, und das sind bevorzugt Frauen, die sich jetzt bei uns gemeldet haben, die dann eben auch schnellstmöglich informieren. Und dann könnte man erstmal schauen, wie viele melden sich denn überhaupt? Wie groß ist denn der Bedarf? Und wenn man dann sieht, es sind vielleicht zu viele, dass man dann schaut, wie man das Ganze auch regional nochmal anders angehen kann. Mhm. Wichtig fände ich aber auch nicht nur die Anlaufstelle für Betroffene, sondern ich finde es auch wichtig, das Thema direkt in die Schulen zu holen. Fortbildung für Schulleitungsteams beispielsweise. Das muss keine dreistündige Fortbildung sein. Eine Stunde reicht. Eine Stunde, um darüber zu informieren und für das Thema zu sensibilisieren, reicht. Aber eine verpflichtende Fortbildung zu dem Thema finde ich wichtig. Und wie gesagt, dann kann man das Ganze natürlich auch weiterdenken. Wir müssen dann nicht nur über Tod und Trauer sprechen, sondern generell, wie gehe ich in der Schule mit persönlichen Krisen von Lehrerinnen und Lehrern um?
Hm. Aber möglicherweise gibt es auch erst noch mal eine andere Stellschraube, denn man hat ja jetzt im Augenblick schon die Informationen, wer fällt wegen, ich sage einfach mal, Depressionen nach einer Fehlgeburt aus. Die Informationen hat man ja. Man kann es ja auch hochrechnen. Da kann man ja auch ein Preisschild jeweils dranhängen. Ob das jetzt die Beamteten sind oder die noch nicht Verbeamteten, da kann man jeweils ein Preisschild dranhängen. Und dann könnte man ja zum Beispiel sagen, wie verändert sich das? Du sagtest vorhin, in erster Linie sind die Frauen und Männer, die auf euch zukommen, aus dem Karlsruher Bereich. Wie hat sich es denn im Karlsruher Bereich auch finanziell verändert? Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es da nicht nur ein Aha-Erlebnis gibt.
Also konkrete Zahlen kann ich dir da überhaupt nicht nennen. Aber
ja, dass wir die Personalabteilung können, das ist eure Sache. Da sind wir auch ganz schnell bei dem Thema Datenschutz. Aber die Daten liegen vor.
Ja, ja. Man könnte sich die Daten mal anschauen.
Genau. Anstatt eben halt zu sagen, da könne man nichts machen, sehe ich nicht ganz so.
Ja. Richtig, da bin ich auch ganz bei dir, ja.
Und wenn man dann eben halt den Rechenschieber nebendran setzt und die Grundrechenarten aus der Grundschule, ich sage das jetzt mal sehr böse, dann mal ausprobiert, könnte man zu einer Überraschung kommen.
Ja, das ist so. Und bei uns haben sich jetzt eben aus dem Großraum Karlsruhe 23 gemeldet. Natürlich auch, wir sind eine sehr junge Stelle. Uns gibt es jetzt seit einem Jahr. Und man kennt uns noch nicht überall. Also auch da wäre es eben ein leichtes, wenn es dann über die Regierungspräsidien oder die Schulämter direkt an die Lehrerinnen oder an die Schulen ging. Das wäre auch eine Möglichkeit zu sagen, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr Fortbildungen braucht, wenn ihr Informationen braucht und ähnliches, dann wendet euch an die Landesstelle Frühe Kindstod Baden-Württemberg. Denn die gibt es und die ist ja auch aus Landesmitteln teilfinanziert.
Jetzt habe ich zwar keine Glaskugel, aber nehmen wir trotzdem mal die virtuelle Glaskugel. Wir haben jetzt das Jahr 2031, sprich in 5 Jahren. Wie würdest du dir die Landschaft in 2031 wünschen?
Stefan, es gibt sehr, sehr viele gute Angebote. Nicht nur in Baden-Württemberg, sondern deutschlandweit. Aber ich sehe einfach täglich, dass es an Vernetzung fehlt, dass es an Fortbildung fehlt, dass es an koordinierenden Stellen fehlt. Jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding. Es gibt keine ausreichenden Standards und da müsste man dringend ran. Also es braucht vernetzende Strukturen. Und eben nicht nur wie uns jetzt in Baden-Württemberg, sondern diese Strukturen braucht es in allen anderen Bundesländern auch. Denn man sieht, wenn du dich mit dem Thema beschäftigt hast, dann hast du auch gesehen, es gibt wahnsinnig viele Vereine und Institutionen auch zu diesem Thema. Die gibt es nicht, weil sie so viel Spaß daran haben, trauernde Familien zu begleiten. Die gibt es meist aus der eigenen Betroffenheit heraus, weil sie gemerkt haben, das, was es gibt, ist nicht ausreichend. Und wir dürfen einfach auch, es ist immer schön und es ist bequem, sich auf den Ehrenamtsschultern auszuruhen, aber das kann nicht die Lösung sein. Nicht in unserem Bereich und auch nicht in anderen Bereichen.
Das nehme ich gerne als Schlusswort und als Aufforderung für unsere Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle, entweder im eigenen Unternehmen oder in der eigenen Schule oder ja, im eigenen Umfeld ein bisschen an der Uhr zu drehen, sodass wir da in der Zukunft landen, wo Menschen wirklich unterstützt werden. Ganz herzlichen Dank, liebe Sabina.
Vielen Dank, Stefan.
Bäm. Es macht Bäm und die Trauer steht mächtig in deiner Arbeitszimmertür. Bist du vorbereitet und hast einen entsprechenden Handlungsleitfaden für dein Unternehmen? Am besten schriftlich festgelegt, der jetzt auch noch funktioniert? Noch ist Zeit. Abonniere unseren Newsletter auf trauermanager.de. Werde jetzt aktiv.